Ich hoffe, dass nicht allzu viele Marketing-ExpertInnen dort draußen jetzt die Hände über den Kopf schlagen. Aber wir denken nicht in Personas. Wir denken in sogenannten Bedürfniswelten. Das heißt, wir haben vier Bedürfnisse herauskristallisiert, die für unsere Personen, für unsere KundInnen interessant sind.
Heute durfte ich wieder einen ganz besonderen Gast an der Handelbar begrüßen. Birte Fulde war bei uns, Head of Brand und E-Commerce Marketing bei Orion. Mit Birte konnte ich im Vorfeld des IFH Media Day über den Imagewandel der Erotikbranche sprechen. Sie hat uns verraten, warum sie nicht in Personas, sondern in Bedürfniswelten denkt. Und abschließend haben wir darüber diskutiert, welche Kanäle sich für Erwachsenenprodukte wirklich eignen. Und welche Rolle Programmatic Print dabei spielt. Eine super spannende Folge mit vielen, vielen Insights, aber hört selbst hinein.
Handelbar, der Podcast von und für Handelsinsider. Wir schenken Brancheninsights ein.
Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar. Schön, dass ihr wieder dabei seid und auch heute wieder mit einem ganz besonderen Gast, den ich ganz, ganz herzlich begrüßen darf. Birte Fulde ist bei uns, Head of Brand und E-Commerce Marketing bei Orion. Hallo Birte.
Hallo Kai, zurück nach Köln.
Ja, ich freue mich sehr, dass du es geschafft hast, zugeschaltet aus dem hohen Norden. Wir haben natürlich viele, viele spannende Themen hier dann auch vorbereitet. Aber Birte, bevor wir da in Medias Res gehen, was sollte man denn über dich als Person wissen?
Das ist immer ganz spannend, weil ich meine, obwohl ich fürs Branding ja zuständig bin bei Orion, fällt es mir trotz meiner 50 Jahren immer wieder schwer, über mich selber zu sprechen. Also ich habe schon einiges mitgemacht. Ich war auf Agenturseite, ich war selbstständig. Inzwischen bin ich jetzt, glaube ich, im 7. Jahr bei Orion und habe sehr den Social-Media-Bereich hier bei Orion, den Influencer-Bereich aufgebaut und inzwischen, wie gesagt, Head of E-Commerce und kümmere mich um unseren Online-Shop.
Wie bist du hier in die Erotikbranche gekommen? Reiner Zufall oder gab es da irgendwelche Verknüpfungen, von denen wir wissen sollten?
Wer in Flensburg aufgewachsen ist, und das bin ich, der kennt natürlich die gesamte Geschichte, angefangen mit Beate Use, dann natürlich zu Orion rüber und kennt natürlich auch Orion. Wir sind hier ein sehr großer und auch bekannter Arbeitgeber in der Region. Und somit hatte ich natürlich schon immer irgendwie die Verknüpfung dazu. Bin aber zwischenzeitlich 10 Jahre in München gewesen. Und als ich wieder zurückging und sagte, meine ganze Expertise würde ich auch gerne in einem international agierenden Unternehmen umsetzen, so bin ich dann zu Orion gekommen.
Ja, prima. Also es hat zumindest mit dem Ort hier dann auch zu tun. Und du hast mit Beate Use ja auch einen Namen hier ja auch genannt, einen Anbieter, der, glaube ich, diese Kategorie, wenn man so sagen darf, ja dann auch entwickelt hat in Deutschland, aber vielleicht auch für das ein oder andere Klischee verantwortlich ist, was noch so in den Köpfen von dem einen oder dem anderen rumgeistert. Was ist denn so ein typisches Klischee, was du vielleicht auch öfters hörst in Gesprächen, wenn du so erzählst, was du machst, was aus deiner Sicht schon längst überholt ist?
Also fangen wir mal an, wo du es gerade ansprachst mit Beate Use. Also die meisten verwechseln Orion immer noch mit Beate Use und wir sind natürlich schon seit sehr, 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 sehr langer Zeit getrennte Unternehmen und auch Orion ist immer noch in Familienhand und immer noch in Flensburg. Das ist ja bei Beate Use nicht mehr der Fall. Dann muss man natürlich sagen, dass gerade so in den 80er Jahren, als Orion angefangen hat und damit es auch hauptsächlich diese beiden großen Player gab, dass dieser gesamte Imagebereich von den Sexshops angefangen, von den Kinos und den Läden doch schon ganz schön in der Schmuddelecke war. Also das ist was, was uns auch immer noch anhängt und das werden viele da draußen sicherlich kennen, die in einem Familienunternehmen oder in einem lang agierenden Unternehmen schon arbeiten, dass es schwierig ist, so einen Imagewechsel hinzubekommen. Ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen innerhalb der letzten Jahre, aber das ist auch viel Arbeit. Und natürlich diese Schmuddelecke, dass wir nur Pornos verkaufen, dass wir nur Sachen anbieten für, ich sag mal, so ältere, lüsterne Männer, das hängt einem schon sehr lange hinten an.
Gut, also das können ja die Hörer hier dann auch nicht sehen. Ich glaube, du hast mich jetzt nicht angeschaut.
Würde ich nie machen.
Aber du beobachtest ja jetzt dann indirekt ja den Markt auch schon seit Langem. Er hat sich jetzt gewandelt, glaube ich, von den Angeboten. Hat ja auch Streaming sein Übriges getan. Die Videotheken mit den entsprechenden Angeboten gibt es ja auch nicht mehr. Ich glaube, er hat sich ja auch sehr stark gewandelt jetzt, wenn man die Anbieterlandschaft hier sieht. Einerseits Beate Uhse hat man so das Gefühl von außen betrachtet, gibt es sie überhaupt noch? Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt in Drogeriemärkten sind, gibt es ja durchaus auch Produkte, die wahrscheinlich bei euch auch im Angebot sein könnten, theoretisch. Wie siehst du den Markt, ganz grundsätzlich die Entwicklung so der letzten Jahre und eure Positionierung?
Also das ist ganz interessant, weil sich der Markt und die Produkte eigentlich parallel entwickelt haben oder ein bisschen zeitversetzt. Ganz früher war es eigentlich das Ultimative, dass man einfach einen einzelnen Vibrator hatte, den man eingeführt hat. Und das ist ein sehr männlich geprägter Gedanke, wie man Frauen oder wie man auch eine Partnerschaft beglücken kann, indem man halt einfach einen Vibrator einführt. Und dann kam nach und nach dieser Wechsel, dieser Wandel, dass man festgestellt hat, ach Mensch, so Rabbit-Vibratoren, die nämlich die Klitoris stimulieren, nämlich eigentlich das Organ, was nur dazu da ist, der Frau Lust zu bereiten, dass das unheimlich wichtig ist, da ist so das erste Mal so ein kleines bisschen die Bombe geplatzt, dass man merkte, ach so, es geht gar nicht darum, was viele Männer immer gedacht haben, sondern es geht darum, was ist eigentlich wichtig bei der Frau. Und damit fing auch langsam dieser Wandel an in den Shops und später dann im Onlinehandel, dass man den Fokus eben auf die Paarbeziehung und auf die Frauen gelegt hat und damit eine ganz andere Ansprache angegangen ist. Nämlich viel klarer, viel romantischer, weniger diese Schmuddelecke, die ich schon angesprochen habe, und viel mehr in Richtung, was kann denn einem Pärchen gefallen, und das ganz ab von Tabus.
Also ihr denkt sehr stark, habe ich jetzt verstanden, in den Pärchen, ihr denkt in Frauen als Zielgruppe. Habt ihr dann auch, denke ich, wahrscheinlich so klassisch so Personas, ist dann bei so einem Pärchen, unterscheidet ihr dann nochmal, wer fällt die Kaufentscheidung, oder wie schaut ihr auf die Zielgruppe, wie analysiert ihr vielleicht auch die Zielgruppe? Ist ja auch nicht ganz einfach, ich meine, für euch kommt ja auch nicht jede Werbeform in Frage, ich meine, das sind ausschließlich Artikel für Erwachsene, die ihr dann auch über die Kanäle ja dann auch bewerben wollt. Dann müsst ihr ja auch, glaube ich, gut wissen, über welche Kanäle kann ich meine gewünschte Zielgruppe dann auch wie erreichen.
Also ich hoffe, dass nicht allzu viele Marketing-ExpertInnen dort draußen jetzt die Hände über den Kopf schlagen. Aber wir denken nicht in Personas. Wir denken in sogenannten Bedürfniswelten. Das heißt, wir haben vier Bedürfnisse herauskristallisiert, die für unsere Personen, für unsere KundInnen interessant sind. Das sind natürliche Begriffe, die wir intern nutzen. Das ist so die Flaute im Bett. Das sind die Pärchen, und dabei ist es relativ egal, ob sie hetero oder homosexuell sind, die merken, ach Mensch, also das war schon mal spannender zwischen uns. Wir bräuchten mal wieder ein kleines bisschen irgendwie was Spicyes in unserem Liebesleben. Also das ist die Bedürfniswelt Flaute im Bett. Dann gibt es die Bedürfniswelt Orgasmussuche. Das sind sowohl Frauen als auch Männer, die einfach Schwierigkeiten haben, zum Orgasmus zu kommen und die damit Hilfsmittel brauchen, um dort einfacher oder angenehmer zu kommen. Dann haben wir die Bedürfniswelt Neugierde. Das sind sozusagen alle, die einfach sagen, ach, ich möchte mich inspirieren lassen. Ich suche irgendwas Interessantes für mich und für meinen Partner. Und dann haben wir noch als letztes das Thema alleine kommen. Also wirklich die Personen, die sagen, ich möchte irgendwas suchen, womit ich es mir einfacher mache, alleine zu kommen. Deswegen bin ich auf der Suche nach einem Vibrator oder nach einem Masturbator, um eben das Liebesspiel ein bisschen interessanter zu machen.
Gut, also 4 Bedürfniswelten habe ich verstanden und ich habe auch schon gemerkt, die Schwierigkeiten hier dann immer so drauf einzugehen, dass dieser Podcast hier dann für alle Altersgruppen dann auch geeignet ist, die sich für Handel, für Marketing, für E-Commerce interessieren. Trotzdem nochmal die Frage jetzt zu eurer Positionierung. Siehst du die Landschaft so, dass eigentlich die anderen Anbieter, die es da so gibt in den Kanälen, bei Amazon ja auch ihr entsprechende Produkte, es gibt andere Spezialanbieter, die wir ja auch kennen aus dem Online-Bereich, es gibt auch die stationären, wo wir zunehmend entsprechende Produkte kriegen. Glaubt ihr, diese Zielgruppen werden jetzt von anderen auch so bespielt und da seid ihr einfach nur besser jetzt dran? Oder ist es so, dass ihr gewisse Zielgruppen mehr oder minder exklusiv vielleicht oder nicht exklusiv, aber doch deutlich fokussierter als andere angeht?
Also wenn ich davon mal ausgehe, was wir jetzt vielleicht besser machen als unsere Mitbewerber, ist, glaube ich, das eine, dass wir ganz stark auf die Personalisierung setzen. Also das geht zum einen darum, dass wir eine persönliche Ansprache haben. Das machen wir zum Beispiel über Social Media, aber auch über unseren Newsletter, dass wir als Person unsere KundInnen ansprechen. Das heißt, wir stehen dort oftmals mit unserem Gesicht, mit unserer Expertise und auch mit unserer Erfahrung und beraten unsere KundInnen. Aber das andere ist eben auch, dass wir gerade nicht nur eine normale Personalisierung machen, sondern sogar eine Hyperpersonalisierung. Das heißt, für uns ist ein wiederaufbelebtes Medium Print. Und im Print machen wir Programmatic Printing. Das heißt, jeder Kunde und Kundin bekommt im Monat ein Mailing mit genau auf diese Person zugeschnittenen Next Best Offern angezeigt.
Super spannend. Bei der Gelegenheit dürfen wir verraten, du wirst ja auch eine Keynote halten hier bei dem IFH Media Day. Am 3. November ist es soweit in Köln. Da freuen wir uns natürlich sehr drauf. Da wird das sicherlich ja ein Thema sein. Ich finde das ja extrem spannend, weil wir ja, glaube ich, bei euch in der Branche, wir haben ja ganz am Anfang zurückgeblickt, ja eher aus dem sehr anonymen Kundenverhältnis ja dann auch hergekommen sind. Also wir waren natürlich alle in den, ich bin ja noch ein ganzes Stück älter als du, aber wir waren natürlich in den 70er, 80ern ja nie in Sexshops. Aber wenn wir dort gewesen wären, wären wir ja wahrscheinlich wenig erpicht gewesen, da direkten individuelle, persönliche Beratungen, sondern eher vielleicht schnell rein, schnell raus. Hier, also das ist für euch offensichtlich ein ganz entscheidender Punkt, dass ihr sehr individuell hier dann auch sein sollt, sonst würdet ihr das ja nicht machen.
Ich würde da ein bisschen differenzieren. Also zum einen ist es so, was noch geblieben ist zu früher, dass die Leute natürlich nicht erkannt werden wollen. Das heißt, unsere Mailings natürlich in einem komplett anonymen Umschlag kommen und auch unser Katalog so kommt, dass wirklich kein Mensch erkennen kann, von wem das ist. Genauso auch unsere Päckchen, also oder unsere Pakete. Und das ist, glaube ich, das Gleiche wie früher auch schon. Man wollte hauptsächlich nicht erkannt werden, wenn man reinging. Aber gegen diese Meinung, die es überall gibt oder diesem Überangebot an sexuellen Content, ist es so, dass es mit der Aufklärung immer noch nicht so weit ist. Also weder die grundsätzliche sexuelle Aufklärung, aber auch die Aufklärung, was kann denn welches Toy überhaupt? Und dafür nutzen die KundInnen immer noch sehr gerne den stationären Handel und fragen dort nach und lassen sich beraten, aber nehmen eben auch die Beratung von uns in Anspruch. Sie wollen nur dabei nicht entdeckt werden.
Also Individualisierung, Beratung, Differenzierungsmerkmale. Wie sieht's auf der Produktebene? Also sprich Kuratierung könnte ja ein Thema hier für euch sein, der Differenzierung, denke ich. Eigenmarken, wie sieht das da aus? Gibt's da Differenzierungsmöglichkeiten oder gibt's im Prinzip die gleichen Produkte eigentlich bei den üblichen Verdächtigen?
Also das ist bei uns noch ein bisschen schwieriger, weil wir hier ja auch einen Großhandel im Hause haben. Das heißt natürlich, nämlich die Produkte, die wir haben, haben meistens auch unsere Mitbewerber und damit auch zum Beispiel die sehr hohen Qualitätsstandards, die wir hier haben, die wir uns selber aufgelegt haben und das auch schon seit etlichen Jahren werden unsere Spielzeuge nach der DIN-Norm für Kinderspielzeug getestet und qualifiziert. Damit können wir uns sehr schwer absetzen. Wir haben aber Eigenmarken auch, also die es nur bei uns im B2C online gibt. Und da merken wir, dass wir natürlich auch gerade im Preiskampf, mit dem ja jeder irgendwie kämpfen muss, wir uns da ein bisschen absetzen können. Und das ist schon was interessant ist. Also deswegen haben wir zwei Eigenmarkenlinien. Das ist einmal Best Made und Olavas, die wir nur exklusiv vertreiben.
Und diese Eigenmarken sind eher im Preiseinstiegssegment?
Also wir haben extra zwei aufgemacht, damit wir einmal eine Einstiegsmarke, die wir auch sehr gut in Pakete zum Beispiel schnüren können, in Bundles oder halt in extra Pakete pro Zielgruppe. Und Best Made ist ein bisschen höherpreisiger. An die ganz hochpreisigen haben wir uns noch nicht gewagt.
Ja, sehr, sehr spannend. Stellt ihr da auch das, was man hört ja jetzt allerorten hier in Diskussionen, den Verlust der Mitte? Das geht eher in die Einstiegssegmente oder dann eher dann tatsächlich Luxus. Stellt ihr das bei euch auch fest?
Es gibt ein paar Klassiker, das sind Marken, die auch sehr viel in dem Markenaufbau gesteckt haben und die sind höherpreisiger und die laufen seit Jahren immer gut. Also da kann man nichts anderes sagen. Es kommt da wieder ein bisschen auf diese Bedürfniswelt an. Wenn ich nämlich wirklich ein Problem habe in einer Partnerschaft, dann bin ich auch bereit, ein bisschen mehr auszugeben. Und dann ist es nicht so günstig, sondern ich möchte ganz ehrlich meine Beziehung gerade retten, dann bin ich bereit, auch für ein gutes Paar Toy 80, 90, 100 Euro auszugeben. Oder wenn ich Erektionsstörungen habe oder. Wenn es natürlich darum geht, ich will nur was ausprobieren, dann ist es ganz klar, das sind die günstigen Sachen, die interessant sind. Wir können aber immer noch feststellen, dass wir durch alle Preissegmente funktionieren. Es kommt aber ein bisschen drauf an, wen wir ansprechen.
Sehr spannend. Birte, du hast eben schon das Thema Beratung erwähnt. Da würde ich mir vorstellen, ihr seid ja sowohl mit Filialen als auch online. Das ist ja dann schon sehr, sehr unterschiedlich, wahrscheinlich von der Bedeutung jetzt in der Kaufentscheidung. Ist es tatsächlich so oder täusche ich mich da? Und inwieweit seid ihr bei der Beratung jetzt dann online auch schon mit künstlicher Intelligenz etc., mit Bots unterwegs? Oder ist es dann doch bei so einem intimen Thema noch eine Sache der Person?
Man kann schon mal sagen, auf jeden Fall, dass meine KollegInnen in den Läden sehr, sehr gute Arbeit leisten und dort natürlich die Beratung vor Ort immer noch sehr gut ist, sehr einfach ist, sag ich mal, also insofern einfach den Kunden zu wandeln, nicht die Beratung an sich ist einfach, sondern dort einen Kunden zu wandeln, wenn diese Person schon im Laden drin ist. Für uns im Online-Bereich ist es natürlich schwieriger. Muss man ganz klar sagen, wir haben die Leute nicht direkt vor Ort da und können nochmal Nachfragen stellen. Wir merken, dass wir sehr gute Beratung über Instagram, also sprich über die sozialen Medien machen können. Wir können auch sehr gute Beratung über Influencer-Marketing machen. Das heißt, wenn die Influencer unsere Stimme haben und wir die vorher briefen konnten zu den Produkten und die das dann an ihre Community weitergeben. Und natürlich haben wir hier auch noch einen Kundenservice vor Ort, der auch beratend tätig sein kann. Jetzt kommen wir zu dem Thema Bots oder KI. Wir haben noch Personen bei uns im Kundenservice sitzen und die machen sehr viel händisch, weil es sehr individuell ist. Aber Dinge, die natürlich immer wieder auftauchen, wo bleibt mein Paket, das, was man so kennt, wo es eben nicht um die Beratende, sondern nur um die Informationen geht, das wird schon über KI gemacht.
Sehr, sehr interessant, auch da zu sehen, dass es, glaube ich, nicht den einen oder den anderen Weg gibt, sondern hybride Modelle. Und so schaut ihr ja wahrscheinlich auch auf die Kanäle insgesamt. Ich habe dich ja auch so kennengelernt und das gibt ja auch dein Titel her, Brand und E-Commerce Marketing. Du schaust ja über verschiedenste Kanäle. Du siehst ja online jetzt auch nicht als einen Kanal, sondern das sind ja dann auch ganz viele Kanäle. Nach welchen Kriterien wählt ihr denn grundsätzlich eure Kanäle aus, die ihr bespielt, marketingtechnisch?
Also wir haben einmal den Brand-Fokus, wo wir wirklich sagen, dort bauen wir unsere Brand auf. Wir sind kein großer Fan, obwohl wir immer wieder diese Ausflüge gemacht haben für Fernsehwerbung, Zeitschriften, Anzeigenschaltung. Da haben wir gemerkt, dass wir dort untergehen. Also das ist nicht so der große Impact. Das heißt, auch Brand muss für uns bezahlbar sein. Das ist ganz klar. Aber auch messbar. Und das ist für uns halt ganz groß Influencer-Marketing, Affiliate-Marketing. Die haben zwar auch einen Brand-Anteil, aber auch immer noch den monetären Bereich dazu. Und das sind so die zwei Sachen, wo wir schauen, wie viel Brand bekommen wir dadurch, Brand Impact und wie viel wirklich auch nachher Umsatz bekommen wir durch die einzelnen Kanäle.
Dann lass uns zunächst mal beim Affiliate-Marketing hier bleiben. Das ist ja inzwischen auch eine Disziplin für sich geworden, muss man ja auch sehr differenziert hier dran gehen, sehr professionell auch rangehen. Wie groß darf ich mir dann das Team vorstellen beim Thema Affiliate-Marketing? Das ist ja schon inzwischen auch nicht mehr ganz so einfach, wie es mal war oder vielleicht mal war.
Ja, ganz überraschend. Also Affiliate-Marketing, dadurch, dass wir sehr gute Plattformen haben, mit denen wir auch zusammenarbeiten, ist das eine Person, die das macht. Wir haben dann, weil das wird ja oftmals nicht verwechselt, sondern überschneidet sich in sehr vielen Bereichen. Wir haben auch noch eine Person, die sich ums Influencer-Marketing kümmert, weil da sind ganz viele Parallelen. Wo hat man einen Publisher und wo hat man einen Influencer? Das geht ja sehr oft ineinander über.
Ja, also das hatten wir ja schon auch beim ECC-Forum vor einigen Jahren thematisiert und das finde ich unheimlich spannend. Wie wählt ihr eure Influencer aus und wie steuert ihr die dann auch? Ich glaube, ich im Fashion-Bereich ja schon seit langem kaum eine Marke, die gut funktioniert, wenn sie nicht die richtigen Influencer hat. Also es ist ja in Bezug auf Brand, wahrscheinlich wirst du aber gleich auch vielleicht noch was selber dazu sagen, ist es ja unheimlich wichtig, aber da muss ja der Influencer auch dann wirklich perfekt zur Brand passen und nicht nur für den Moment, sondern idealerweise ja doch für einen längeren Zeitraum, oder?
Ja, also das ist wirklich nicht einfach in unserem Bereich, weil man ja normalerweise sagt man, okay, ich suche einen Influencer auf Zielgruppenfokus aus. Also welche Zielgruppe hat diese Person und ist die dann auch geeignet für uns? Und das kann man natürlich, gerade wenn es so um Fitness oder auch Fashion geht, relativ einfach. Bei uns sind natürlich fast alle Influencer erst einmal potenziell interessant, weil die natürlich auch wiederum eine Community haben, die in den meisten Fällen alle auch in irgendeiner Art und Weise Sex haben. Das ist natürlich sehr breit gefächert und jeder wird jetzt sagen, das ist ähnlich wie wenn man sagt, Zielgruppe gleich alle, ist natürlich immer sehr schwierig. Und deswegen sind wir ein bisschen über Nischen gegangen. Wir haben festgestellt, dass Frauen besser funktionieren als Männer bei unserem Thema, dass sie doch besser erklären können scheinbar unsere Produkte. Und dann ist ein ganz großer Faktor ist eigentlich, ob dieser Influencer überhaupt Bock auf unsere Marke hat und darüber öffentlich zu reden. Weil nur dann funktioniert es, wenn die Personen auch schon eine Community haben, die das interessant findet und die auch schon ein bisschen darüber weiß, dass der Influencer, die Influencerin darüber redet. Weil sonst sind sie oftmals vorm Kopf gestoßen und erstmal so, oh, um Gottes Willen, davon wollen wir nichts wissen. Wenn die Community aber Interesse hat, dann merkt man, dass sehr oft da auch die Conversion dann funktioniert.
Da hilft euch ja wahrscheinlich dann schon auch dieser Imagewechsel im Laufe jetzt dann auch der Jahre, sonst wäre es wahrscheinlich noch schwieriger, die richtige, wie wir gehört haben, eben zu finden. Aber dann gibt es euch ja kaum Möglichkeiten, wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt nach euren Bedürfniswelten ja auszusteuern, weil wahrscheinlich wirst du ja kaum eine Influencerin finden, die sich jetzt bei dem Thema Flaute im Bett dann damit identifiziert und sagt, gut, sie kann dann authentisch. Und authentisch ist ja sicherlich ja auch irgendwo ein Kriterium, was du anlegst. Dann sage ich, ich kann authentisch für diese Bedürfniswelt stehen, oder?
Also nein, da kann ich dir widersprechen. Es ist wirklich interessant, also zum einen, wie InfluencerInnen auch uns mit einbeziehen und sagen, das und das Problem habe ich, habt ihr da eine Lösung für? Und dann auch später, nachdem sie die Lösung gefunden haben, mit ihrer Community darüber reden. Also angefangen damit, dass Frauen in den Wechseljahren, welche Probleme haben sie dort, wenn Libidoverlust da ist und wie kommt man da wieder raus? Das ist ein Thema und da helfen halt auch Toys unter anderem, aber auch das Ähnliche, wenn man Kinder hat, Mann hat und irgendwann merkt, boah, jetzt mein Körper hat sich verändert. Wie komme ich da wieder da rein in diesen Bereich, dass ich mich selber attraktiv finde und dass ich auch wieder Spaß am Sex habe? Und darüber reden sehr viele Influencerinnen sehr offen.
Das ist toll. Ich lerne ja nur durch Widerspruch oder auch durch Widerspruch. Insofern danke dafür. Lass uns nochmal auf das Thema als Einkanal Print sprechen. Das interessiert natürlich, da können wir ja mal so ein bisschen reinsneaken, was die Teilnehmer erwartet hier beim IFH Media Day bei eurer Keynote. Du hast ja gesagt, und da würde ich ja sagen, das ist ja eigentlich so das alte Image, da kommt so ein Katalog in so einem Umschlag und der ist neutral. Jetzt sagst du, ja, das ist zwar altes Image, aber es funktioniert individualisiert schon. Programmatic Print war das Zauberwort. Lass uns da mal vielleicht ein bisschen teilhaben, wie ihr da rangeht.
Ich mache einen kurzen Exkurs einmal auf die Mailings. Wir haben monatliche Mailings, die wir schon relativ früh in eine Makroindividualisierung geführt haben. Da haben wir drei Zielgruppen gehabt, klassisch, modern, fetisch. Und die haben wir makroindividuell angeschrieben. Und das war schon so der erste Boost. Irgendwann haben wir gemerkt, es muss eben noch mehr kommen. Und deswegen arbeiten wir jetzt, ich glaube, seit fast 2 Jahren mit der Smartcom zusammen am Programmatic Printing. Das heißt wirklich, aufgrund der Kaufhistorie werden Next Best Offer herausgefunden und ein Mailing hat ungefähr so 10 bis 12 Werbeplätze, die mit den Next Best Offern bestückt werden. Und da können wir halt auch schauen, ob wir nach Absatz oder nach Umsatz gehen. Wir haben eine Regelung drin, dass von bestimmten Kategorien mehr angezeigt wird und aus anderen Kategorien weniger, weil es hilft uns ja auch nichts, wenn sie dann 10-mal verschiedene Gleitgele da reinbekommen, nur weil eigentlich Gleitgel ihr Next Best Offer wäre. Deswegen haben wir da noch ein paar Regeln angepasst, sodass die Leute eben ihren individuelles Anschreiben bekommen. Und interessant ist, das werde ich dann auch ein bisschen zeigen anhand von Zahlen, dass wir eigentlich von unserer Makroindividualisierung, die auch schon gut funktioniert hat, Personen eigentlich schon auch falsch eingeschätzt haben mit den Produkten, die wir dann ausgespielt haben. Und das sehen wir jetzt an der Mikroindividualisierung. Oh, diese Person hätten wir eigentlich normalerweise dort eingesetzt, aber überraschenderweise sagt die Automatisierung und die KI dahinter, dass wir sie lieber mit zum Beispiel Frauentoys anschreiben sollen, obwohl wir sie in den klassischen Mann eingestuft hätten.
Ja, also davon wird es dann noch eine ganze Menge hier geben, dann in Köln am 3.11. am IFH Media Day, da freue ich mich drauf. Aber vielleicht trotzdem noch mal ganz kurz, wir reden ja oft davon, dass Print jetzt doch nur noch für so einen Übergang gut ist und dann ist das alles auf der App oder wo auch immer. Nach den Erfahrungen, die ihr gemacht habt, wie lange glaubst du denn noch, wird's Print für euch geben?
Für uns, ich kann wirklich sagen, ist das so ein super Gamechanger gewesen. Also die Mailings auf jeden Fall. Ob man einen Katalog machen möchte, ist natürlich noch eine andere Sache. Wir sind der einzige Erotikanbieter, der noch einen Printkatalog nach Hause schickt und merken auch dort, wenn man den geschickt angeht, dann macht das auch Sinn noch, weil man eben den Wandel in den Online-Shop viel einfacher und viel besser hinbekommt, indem man eben Inhalte transportieren kann und die Leute so einfacher in den Online-Shop mit einem sehr großen Angebot führen kann. Weil das muss man natürlich auch sagen, wir haben extremst viele Produkte in unserem Online-Shop und da muss man sich erstmal durchwühlen und so hat man die beratende Komponente schon bei sich zu Hause auf dem Tisch erstmal und kann dann im Shop weitersuchen.
Also wir müssen leider auf die Zielgerade einblickend ja nach vorne schauen und haben jetzt gelernt, also wenn wir mal so 5 bis 10 Jahre nach vorne gucken, also Katalog vielleicht, Print auf jeden Fall, habe ich jetzt rausgehört. Was sind denn sonst so Entwicklungen, die du jetzt siehst? Fangen wir mal bei euch an, bei Orion. Jetzt so, wenn wir mal im Zeitraum bleiben. Lass uns bei 5 Jahren bleiben. Ich glaube, es ist schwer genug.
Ja, genau. Also 10 kriege ich auch nicht hin. Aber 5 Jahre. Also, wir sind ja leider von sehr vielen Regularien umgeben. Und ich hoffe mal, dass innerhalb der nächsten 5 Jahre die ein kleines bisschen aufgeweicht werden. Und dann hoffe ich, dass wir viel mehr Sachen auch machen können. Das heißt zum Beispiel eine eigene App wäre so ein Traum, den wir haben, wo wir sagen, so können wir noch individueller die Personen ansprechen in ihrer eigenen personalisierten App. Und das ist, glaube ich, ein Thema, was grundsätzlich alle sich auf die Fahne schreiben können, ist die Leute individuell zu betrachten. Da kann KI eine super Unterstützung sein in ganz vielen Dingen. Wir müssen aber auch aufpassen, dass halt auch immer noch Menschen dahinter stecken und nicht nur einzelne Zahlen, also hinter unseren KundInnen, und wir da auch immer noch ein bisschen mit gesundem Menschenverstand und als beratende Person irgendwie auftreten können.
Das klingt eher nach Evolution statt nach Revolution. Würdest du auch sagen, wenn du jetzt mal so die gesamte Branche siehst, haben wir ja gestartet in dem Rückspiegel, die Branche hat sich enorm verändert, Angebote haben sich verändert, Zielgruppen haben sich verändert, Kanäle haben sich verändert. Wenn wir jetzt nochmal bei den 5 Jahren hier dann auch bleiben, glaubst du auch da eher die Evolution oder siehst du noch irgendwas, was jetzt hier revolutionär wäre? Also beispielsweise, wir werden zukünftig eure Produkte in jedem Supermarkt oder Discounter hier dann auch erhalten. Brauchen wir gar nicht mehr in den Shop hier gehen. Gibt's an jeder Tankstelle oder was weiß ich, was du da erkennen magst?
Also revolutionär wäre einfach, wenn die Regularien sich ändern würden, weil dann würden wir nämlich Ads schalten, also Social Ads, das ist so ein Thema, was wir sofort machen würden und ich glaube auch unsere Mitbewerber. Und dann ist genau das Gleiche, nämlich auch die Regularien, die es im Supermarkt etc. gibt. Also wenn sich da etwas ändern würde, was halt meistens aus Amerika gesteuert wird, dann könnten wir revolutionär denken. Und dann würden wir auch nochmal ganz andere Bausteine vom Marketing nutzen.
Es bleibt also spannend. Ich bin wirklich jetzt sehr neugierig drauf, wie sich tatsächlich dann auch entwickelt und wie wir in 5 Jahren vielleicht und hoffentlich gemeinsam auf diese Zeit zurückblicken, Birte.
Ich würde dazu noch eins ergänzen. Dadurch, dass wir diese Regularien haben, sind wir eben sehr viel geschickter in anderen Dingen. Und deswegen mussten wir Print neu erfinden, um dort wieder reinzugehen. Deswegen haben wir auch Social Media für uns neu erfunden, um dort weiterzugehen. Also auch da ist es ja immer, Regularien können auch immer eine Chance sein. Und ich glaube, wir haben sie ganz gut genutzt.
Das war ein super Schlusswort, Birte. Vielen Dank dafür, auch weiterhin viel Erfolg. Vielen, vielen Dank für heute, für den spannenden Austausch. Ich kann nur sagen, ich habe wieder viel gelernt. Dankeschön. Schöne Grüße nach Flensburg, Birte.
Dankeschön.
Das war die heutige Handelbar mit Birte Fulde, Head of Brand und E-Commerce Marketing bei Orion. Wir haben über eine Erotikbranche im Imagewandel gesprochen und was die Zukunft für Orion bereithält. Und auch in 14 Tagen begrüße ich an dieser Stelle wieder einen ganz besonderen Gast aus dem Handel. Seid gespannt.
Bis dahin, bleibt gesund, erfolgreich und zuversichtlich. Tschüss aus Köln, euer Kai Udetz.